Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Lachsbrunch-Folge mit Anselm Neft und mir. Hi Anselm.
Hallo Nefeli. Na, du bist ja schon wieder gut drauf, obwohl du gerade die ganze Buchmesse in den Knochen hast.
Ja, ich bin immer noch nicht müde, über Literatur zu sprechen. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Super, ja. Was hast du denn für heute mitgebracht? Frage ich mal, als ob ich es nicht längst wüsste. Aber das ist halt das Format. Ne? Irgendwie müssen wir das ja machen.
Ich habe zum aktuellen Anlass, weil jetzt ja auch gerade Buchpreis war, ein Buch aus der Shortlist mitgebracht. Als ich das ausgewählt hatte, wussten wir auch noch nicht, ob es gewinnen könnte oder nicht. Spoiler, es hat nicht gewonnen. Wir besprechen es trotzdem.
Aber ein anderes Buch hat gewonnen, das du auch auf der Wunschliste hast, ist für Lachsbrunch, ne?
Genau.
Holländer von Dorothee Elminger.
Holländerin, ja, genau, richtig.
Holländerin. Richtig. Ja.
Aber stattdessen sprechen wir heute über Haus zur Sonne von Thomas Melle.
Worum geht's?
Das ist jetzt gerade dieses Jahr bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und eben von Thomas Melle geschrieben, der eben Autor von Theaterstücken, aber auch Romanen ist und auch als Übersetzer arbeitet. Und witzigerweise mit fast jedem Buch, das er bis jetzt geschrieben hatte, stand er auch auf der Short- oder Longlist des Deutschen Buchpreises.
Stimmt, ja.
Und ich möchte auch kurz auf seinen letzten Roman hinweisen, Die Welt im Rücken.
Das ist nicht sein letzter Roman. Danach kam noch einer. Also, ich glaube, da kam noch das leichte Leben kam
stimmt,
dann noch.
Stimmt, du hast richtig, Edda, du liegst.
Das habe ich aber nicht gelesen. Das haben wir beide nicht gelesen. Und dass die Welt im Rücken ist schon wieder 9 Jahre her. Aber ist natürlich wichtig, auf die Welt im Rücken hinzuweisen.
Genau, ja. Ich wollte darauf hinweisen, quasi als Vorgängerroman quasi zu Haus zur Sonne, also weil es da schon eine Brücke gibt. Also die Menschen, die die Welt im Rücken gelesen haben, wissen auf jeden Fall, dass Thomas Melle eine bipolare Störung hat, die er in diesem Roman offenbart. Und Haus zur Sonne setzt eben quasi dort an, nach der Erscheinung des Romans. Es gibt dort diesen namenlosen Erzähler, der auch 50 Jahre alt ist wie Melle. Er arbeitete auch wie Melle einst für das Theater und auch wie Melle leidet er an einer bipolaren Störung. Und auch wie Melle war er in der sozialmedialen Kritik, als Peter Handke damals den Nobelpreis gewonnen hat und Thomas Melle ihn verteidigt hatte.
Das war 2019, glaube ich, ne? Und das war auf Twitter oder damals schon X, ich weiß es nicht mehr.
Das war damals noch Twitter und das war eine große Sache. Und der Erzähler, also für den Erzähler gibt diese mediale Kritik so ein bisschen so einen Anstups für einen neuen Schub der bipolaren Störung. Dieser Schub ist so schlimm und lang, wie er noch nie war. Und das, obwohl er eigentlich ja davor dieses große Buch über seine bipolare Störung geschrieben hat, die mit der Hoffnung endet, dass das Leben immer weitergehen wird. So, der Roman setzt also an nach diesem Schub. Nach diesem 2 Jahre langen Schub und der Erzähler, dieser Autor, der hat keine Hoffnung mehr. Er ist müde vom Leben und findet zufällig im Jobcenter einen Flyer für ein staatlich gefördertes Pilotprojekt, Haus zur Sonne heißt das, und dort bewirbt er sich als Klient, es gibt da keine Patienten, sondern Klienten, und das ist eine Institution, wo suizidale Menschen ihre letzten Wochen verbringen, bevor sie ihren Tod planen dürfen, und sie leben dort im Bungalows, machen Yoga, Schwimmsport, dürfen essen, was sie wollen und dürfen durch einen Zugang im Nacken Traumsimulationen bekommen. Die dürfen sich quasi alles wünschen, von Rockstar-Leben bis eben Kriegsplanung, also Machtgefühle. Nur das Problem ist bei unserem Erzähler, er ist wunschlos unglücklich. Und was kann man sich wünschen, wenn man eigentlich ja nur noch sterben möchte? Davon handelt dieser Roman.
Ja.
Ich möchte noch kurz dazu hinweisen, dass 2006 auch ein Theaterstück von Thomas Melle erschienen ist, das auch Haus zur Sonne heißt und es auch in so eine Institution geht. Und wollte dich erstmal fragen, Wie hat dir der Roman gefallen?
Ja, und immer gebe ich vorher noch kurze Frage zurück. Warum hast du das Buch ausgewählt?
Ich habe es ausgewählt, weil ich wollte ein Buch aus der Shortlist auswählen. Ich dachte, ich möchte, ich finde ich fand die Shortlist des Deutschen
Aber
Buchpreises.
damals war es noch die Longlist, ne? Du hast noch aus der
Stimmt, damals
Longlist
die Longlist,
ausgewählt.
ja,
Ja.
stimmt. Und
Ja.
ich fand aber auch die Longlist schon sehr interessant und das Buch hat mich total angesprochen, weil ich schon in einer Rezension gelesen hatte, dass es quasi autofiktional beginnt und dann aber in so eine Dystopie oder in irgendwas abrutscht, was eben sehr fiktionale Elemente hat. Und das hat mich interessiert. Also wie erzählt ein Autor, von dem man eben weiß, dass er diese bipolare Störung hat, wie erzählt er diesen Übergang, der von der Realität abdriftet? Und mich hat das Cover angesprochen. I'm a Simple Girl. Ich fand diese gelbe Sonne und diese klare Formsprache auf dem Cover irgendwie total anziehend. Und das hat mich interessiert und ich hatte damals Die Welt im Rücken auch gerne gelesen, aber es hat mich total deprimiert und ich dachte, wenn man schon so ein trauriges Buch geschrieben hat, geht es noch trauriger oder geht es nur noch schlechter?
Ja. Ja, man muss ja wirklich sagen, du hast zwei Bücher vorgeschlagen, Thomas Melle und Dorothee Emiger. Und ich habe dann gesagt, lass uns den Melle nehmen, aus ähnlichen Gründen wie du. Ich habe das Die Welt im Rücken schon gelesen gehabt. Mich hat das Thema total interessiert. Das Cover finde ich auch ganz gut. Das ist, glaube ich, keine Sonne, sondern eher so ein Arzneitropfen, der so in so einem etwas gelberen, honigfarbenen Ton glänzt. Was mir daran nicht so gefällt, ist dieser Junge in Badehose, der da drin rumschwimmt. Das erinnert mich an irgendwelche schlechteren Cover. Aber ja, ich bin leider nicht ganz so simpel. Ich muss dann immer noch das Haar in der Suppe suchen. Aber alles in allem finde ich das auch cool mit diesem dicken, gelben, sonnigen, ja, Medikamententropfen oder was es sein mag, in dem da jemand rumschwimmt. Und ja, hab uns sozusagen damit versaut, dass wir die Buchpreisträgerin dieses Jahres besprechen. Naja, vielleicht ein andermal. Wie mir das Buch gefallen hat. Ich habe mich total drauf gefreut. Ich hatte richtig Bock darauf. Das, was du gesagt hast mit dem Autofiktionalen, das dann aber doch viel Fiktion auch enthält, fand ich auch super. Massive psychische Krankheiten interessieren mich sehr. Melle schätze ich als Autor. Und die Idee, in so eine Institution zu gehen, wo man noch mal ein paar Wochen sich so alle Wünsche erfüllen kann und dann sanft aus dem Leben scheidet, das hat mir total gut gefallen. Ich finde die Konstruktion super. Und ich finde, dass sie ja sowas Existenzialistisches hat. Das ist wie bei dem Film Stalker, da gibt es ja so eine, oder bei dem Buch auch, da gibt es so eine sonderbare Zone nach dem Meteoriteneinschlag und da ist ein Raum der Wünsche und die Menschen können da hingehen und sich alles wünschen. Und auf dem Weg dahin fangen die schon an, sehr nachdenklich zu werden. So nach dem Motto, was wünscht man sich denn da und welche Auswirkungen hat das? Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Endlichkeit der menschlichen Existenz, welchen Stellenwert haben Wünsche? Wenn man weiß, dass man eh sterben muss, also hier in dem Buch sehr, sehr bald, im realen Leben weiß man es nicht ganz so konkret, aber so allzu lange dauert es meistens auch nicht, ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte, dann ist das so mit dem, ja toll, nochmal Rockstar sein und so, das hat immer schon was Tragisches. Das hat immer schon so den Beigeschmack von und dann und dann. Und was ich daran so toll finde, ist, dass man durch diese Konstruktion automatisch die Weltsicht eines Depressiven auch als nicht depressiver total gut verstehen kann, weil ein Depressiver denkt sich, wozu soll ich mir irgendwas Schönes im Leben gönnen? Das Leben ist eh scheiße. Das Leben endet eh, es hat eh keinen Sinn, ich bin eh nichts wert und das überträgt sich allein schon durch die Idee vom Haus zur Sonne ganz gut, finde ich, auf die Leserschaft. Also von daher, der Hype war groß bei mir. Und ich habe das dann im Urlaub gelesen, am Strand von Mallorca, wie es sich gehört. Und es hat mir so die erste Hälfte total gut gefallen. Und dann langsam wurde ich angestrengt. Und
Was hat dich angestrengt?
Es hat mich angestrengt, dass der Ich-Erzähler dann doch immer wieder leben will, dann doch immer wieder sterben will, dann nicht weiß und sehr oft den Satz sagt, was soll das bringen, auch gegenüber dem Therapiepersonal. Das ist zwar jetzt nicht unplausibel und schon gar nicht unrealistisch in Bezug auf diese Figur, ist aber dramaturgisch natürlich zäh. Weil man, also ich mir dann denke, so, boah, es ist aber wirklich alles auch so dermaßen egal, will der jetzt leben, will er nicht leben, heute Hü, morgen Hott, könnte man so ein bisschen blöd sagen, habe ich auch gerade ein bisschen blöd gesagt, also es gibt gar keine großen äußeren Anstöße, warum er dann plötzlich doch noch leben will oder eher doch nicht. Auf jeden Fall hat es natürlich dann auch was Dramatisches, weil in dem Moment, wo er sagt, nee Leute, ich möchte vielleicht doch nicht diese Euthanasie, diesen schönen Tod hier erleben, da wird dann so klar, naja, unterschrieben ist unterschrieben, also das geht jetzt irgendwie nicht, sie können hier nicht zurück und das ist wie so eine zugeschnappte Falle. Ja, und dann ist mir auch zunehmend aufgefallen, und das tut mir jetzt wirklich leid, das zu sagen, Thomas Melle, falls du das hörst. Nimm's mir nicht übel, das Buch ist schlechter geschrieben in meinen Augen als die Welt im Rücken. Und das kann daran liegen, dass das, was hier auch im Buch thematisiert wird, wahr ist, nämlich dass der zweite lange manische Schub, die Konzentration und die Denkkraft des Autors wie des Ich-Erzählers in dem Buch beeinträchtigt hat. Und die Fokussierung schwächer ist. Das heißt, es gelingen einzelne tolle Sätze und einzelne sehr nachdenklich stimmende Passagen, aber es mäandert so ein bisschen, es verliert auch so ein bisschen seinen Fokus und manche von den Dialogen fand ich dann auch hölzern und also der Ich-Erzähler hatte andere Klienten oder Mitpatienten, Mitsuizidanten, die er kennenlernt und mit denen er sich unterhält und das wird dann manchmal ein bisschen platt, wenn die miteinander sprechen. Und das fand ich dann so in der zweiten Hälfte beim Lesen etwas schade und gebe jetzt erstmal zurück an dich. Wie fandst du das
Ja,
Buch?
mich hat das Buch auf vielen Ebenen überrascht. Also zum einen fand ich es viel lustiger, als ich erwartet hatte. Ich fand, da waren doch auch in seinem
Das
Lächeln.
ging mir nicht so, aber okay, das ist schon mal cool, ja.
Nee, ich fand das dann manchmal, also so auch wenn er sich das, er darf sich halt alles wünschen, was er möchte, und dann wünscht er sich Hühnerfrikassee und dann geht es eine halbe Seite lang über die perfekte Konsistenz des
Na klar, mit
Hühnerfrikassees.
sowas hat man dich, ja.
Sowas hat man nicht, und auch mit der temperaturhaften Cola Zero, und dass er sich dann seltsamerweise erkannt fühlt und so. Und das sind so dann so kleine Beobachtungen, wo ich mir denke, da ist jemand, der ist total lebensmüde, aber der ist nicht genusslos und hat immer noch eine schelmische Beobachtungsgabe. Also auch wie er die anderen KlientInnen irgendwie beobachtet. Und was ihm da auffällt, finde ich nicht humorlos. Und das finde ich, also das war für mich ein großer Pluspunkt beim Roman, dass ich ihn in all seiner Traurigkeit zwar schwer, aber nicht zu schwer finden. Also ich finde, es gibt dann immer wieder so ein bisschen leichte Momente dazwischen. Zumal mir auch seine Beziehungsstrukturen, die fand ich total spannend. Also er hat eine Partnerin, Ella heißt sie, glaube ich, der er erzählt hat, dass er zwar irgendwie in eine, ja, sagen wir mal, Heilungsanstalt geht, aber er hat ihr nicht von dem Suizid erzählt und überlegt jetzt die ganze Zeit, wann ist der Zeitpunkt, ihr das mitzuteilen, und er kriegt das aber nicht übers Herz, ihr das zu sagen, weil das natürlich das größte Scheitern eigentlich auch für ihn bedeutet. Quasi jemanden, der die ganze Zeit an ihn glaubt und der ihn aufpäppelt und immer für ihn da ist, und diese Person dann so fallen zu lassen. Und
Glaubst du,
er
das ist der, glaubst du, das ist der Grund, warum er ihr das nicht sagt, dass ihn, für ihn das größte Scheitern ist?
Ich glaube, da steckt vielleicht auch Scham dahinter.
Naja, ich würde mal ganz pragmatisch sagen, Das macht die Sache total kompliziert, wenn du das deiner Partnerin sagst, sie wird alle Hebel in Bewegung setzen, um das zu verhindern.
Ja, gut, stimmt. Also
Also das ist jetzt für mich der das ist jetzt für mich der Hauptgrund, ne? Natürlich Scham und ein Gefühl von Scheitern, das kann alles auch eine Rolle spielen. Ich habe mich jetzt nur gefragt, ob das irgendwo, was du da gesagt hast, in dem Buch so steht oder ob das eine Interpretation von dir ist.
Naja, manchmal setzt er ja an, schon sowas wie so einen Abschiedsbrief zu schreiben, aber weiß ja nicht genau, was da drin stehen soll und so. Und deswegen schwingt das schon für mich mit. Und ich finde aber jetzt nicht nur in der Beziehung zu Ella, sondern auch teilweise zu den Mitklientinnen, dass er was wahnsinnig Zärtliches gegenüber anderen Menschen eigentlich hat. Also sowas Zugewandtes oder auch Beobachtendes. Und also ich hatte die ganze Zeit so eine Freude an diesem Charakter, weil ich ihn ja, spannend fand, weil ich ihn in seiner Trostlosigkeit und gleichzeitig aber auch so einer trotzenden Art. Also irgendwann, wenn ihm die anderen sagen, jetzt musst du aber bald sterben, entwickelt er so einen Lebenstrotz und sagt so, jetzt will ich aber nicht. Wenn die anderen mir sagen, jetzt musst du, sage ich nö. Und deswegen war ich die ganze Zeit eigentlich gern dabei. Also klar, es meandert. Das aber hat mich aber nicht gestört. Also ich bin ihm gerne weiterhin gefolgt und ich fand, dann wurde es ja auch immer seltsamer oder irgendwann fragt man sich ja immer mehr, was ist das eigentlich für eine Institution, die zwar ausgedacht ist, aber doch auch so seine eigenen Regeln hat und so fand ich es auch nicht unspannend. Ich hätte es mir auch wahnsinnig gut verfilmt vorstellen können.
Ja, wobei da würde vermutlich was verloren gehen, ne? Weil da müsste man es dann, könnte man es nicht so viel von innen erzählen, außer mit Voice-Over, die Stimme des Protagonisten. Und da wäre es dann doch mehr so das Erleben im Äußeren, die Handlung, auch das Drama und nicht so sehr der wirklich total zermürbende innere Monolog.
Ja.
Der das Buch gleichzeitig hart und sperrig macht, aber natürlich auch zu einem Manifest einer Depression, das sich gewaschen hat, kann man sagen.
Absolut.
Mir geht es auch so, dass ich den Ich-Erzähler sympathisch finde. Mir geht es auch so, dass ich erstaunt bin darüber, wie facettenreich der die Welt noch wahrnehmen kann, trotz diesem Grauschleier, der über allem liegt. Ich sehe da auch Humor drin. Ich sehe da auch eine gewisse Freundlichkeit gegenüber Menschen drin, die würde ich jetzt nicht überbewerten, aber die ist da. Und ich finde, also mir ging es so, dass ich manchmal ein Gefühl dafür bekommen habe, welche Persönlichkeitsanteile irgendwie so zu dem unbeschädigteren Ich-Erzähler gehören, zu dem gesünderen Ich, könnte man sagen, und welche von der Depression so eingefärbt sind. Und die Depression färbt manche Sachen so ein, dass sie immer wieder so total denkt, also das große Ganze, die große Bilanz und das Leben wird nie wieder werden und alles ist schwarz oder weiß und was soll das bringen? Das ist eine typische Frage, die immer aus der Depression kommt. Wozu soll man überhaupt irgendwas machen? Wozu morgens aufstehen? Immer dieses Wozu, wozu? Als ob die wichtigste Frage ist, ob etwas etwas bringt. Ne? Auf die Idee kommt man erst, wenn die Lebenslust so erloschen ist. Ansonsten fragt sich ein Hund, ein Kind oder ein lebenslustiger Mensch nicht, wozu stehe ich auf, sondern steht einfach auf und sagt, geil, jetzt kann man irgendwas machen oder ich kann einfach nur atmen oder ich sitze da, oh, ich habe Bock, was zu essen. Ne? Also ich glaube, diese beiden Teile einer Person kommen in dem Buch gut zur Geltung.
Ja, und zu dem Mäandern, ich glaube, das ist ja auch ein großer Teil von depressiven Störungen, dass sich ja diese Gefühle, Gedanken ja immer wiederholen. Also, dass da
Ja,
irgendwie
natürlich.
Spirale ist und das ist dann
Natürlich
vielleicht
diese.
auch nervig oder gar langweilig irgendwie, aber es gehört.
Ja, aber das ist hier nochmal was anderes, was ich meine. Ich meine nicht das Denken in Schleifen, was hier auch vorkommt. Ich meine eigentlich dieses Hin und Her, dieses ich will leben, nee, ich will doch nicht leben, ich will leben, nee, ich will doch nicht leben, nee, ich muss jetzt hier ausbrechen, nee, ach Gott, hoffentlich kann ich mich bald umbringen, nee, einen Tag noch, ne? Ich sag nicht, dass das unrealistisch ist und ich weiß auch, dass bei Depressionen Entscheidungsschwierigkeiten eine große Rolle spielen. Also allein dieses schmiere ich mir jetzt ein Brot oder nicht, ne? Gehe ich vor die Tür und gucke nach der Post oder lasse ich das? Das sind typische Fragen, die sich ein depressiver Mensch stellt oder stellen kann. Nicht bei jedem ist das oder bei jeder ist das irgendwie gleich. Aber das ist halt zum Lesen so eine Sache. Zumal, wenn man es mit der Welt im Rücken vergleicht, das Pointierte, das Sprachgenaue und auch das Humorvolle und das Mitreißende hier ein bisschen weniger ist, was auch daran liegt, dass bei Die Welt im Rücken vor allen Dingen die manischen Phasen, die spektakulären manischen Phasen beschrieben werden und hier die depressive Nachphase, die vielleicht sich auch schwerer erzählen lässt. Und was mich da auch ein bisschen unbefriedigt gelassen hat, es wird immer wieder gesagt, ich habe so viel kaputt gemacht, ich habe so viel zerstört, ich habe, als ich manisch war, ganz schlimme Dinge gemacht und die werden dann nie erzählt. Oder fast nie erzählt. Einmal, weil schon einiges bei der Welt im Rücken drin steht.
Mhm.
Dann vielleicht, weil das dann auch irgendwie wirklich schambehaftet noch ist für den Autoren. Oder vielleicht auch als literarisches Programm, weil es der Depression scheißegal ist, was man da gemacht hat. Vielleicht waren das auch gar nicht so schlimme Dinge. Aber die ewigen Selbstvorwürfe müssen immer wieder kommen. Ne? Ich bin ein schlechter Mensch. Ich habe es mir mit allen versaut. Keiner ist mehr auf meiner Seite. Ich werde nie wieder Fuß fassen können und so. Und als Leser denke ich so, das kann stimmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt. Mhm. Ne? Also man, das ist vielleicht auch wie, wenn man eine depressive Freundin, einen depressiven Freund hat. Man möchte von außen dann manchmal sagen, boah, hör mal auf, du erzählst immer das Gleiche und ich weiß nicht, ob es stimmt. Du erzeugst gerade eine Realität mit so einer Selbstsicherheit, die fast ein bisschen anmaßend ist. Es hat was Größenwahnsinniges, wie du dich hier runter machst. Also du weißt überhaupt nicht, was in einem Jahr ist. Und dann ist da eine interessante Stelle in dem Buch. Also es sind viele interessante Stellen drin, aber ich möchte über eine interessante Stelle reden und dich dazu auch fragen, wie du das wahrgenommen hast. Da macht er einmal eine Simulation, wo er so hochgerechnet von künstlicher Intelligenz sein Leben, wenn er sich nicht umbringen würde, nochmal hochrechnen und abspulen lassen kann. Eine total fatale Idee, ja? Leute da draußen an den Endgeräten. Wenn die Möglichkeit existiert, sagt nein, mach das nicht. Glaubt mir, es ist keine gute Idee zu wissen, wie das Leben nach großer Wahrscheinlichkeit weitergeht. Bei ihm kommt dann etwas, dass er dann nochmal mit einer Frau zusammenkommt. Die Krankheit lässt ihn ziemlich lange in Ruhe. Er schreibt sogar ein Theaterstück über einen ewigen Junggesellen, der sich mit jeder Affäre ein Stück weiter auflöst. So. Und jetzt kommt hier folgende Stelle, Seite 156. Ich arbeite als Korrektor und Texter, verdiene damit das Nötigste und denke manchmal, jetzt könnte es soweit sein, jetzt könnte ich wieder ein Buch schreiben. Doch wofür? Ist es wirklich noch in mir? Muss es raus? Ich fange die Geschichte einer Demenz an. Das Schreiben dauert, macht aber Spaß. Wir ziehen um an den Stadtrand und sind nun schon 15 Jahre zusammen. So, es geht jetzt noch ein bisschen weiter. Und dann wacht er aus dieser Simulation auf und sagt, ja, das lohnt sich ja alles gar nicht. Das ist ja, weil er wird dann wieder manisch. Er hat dann wieder so eine Phase. Aber davor hat er 15 Jahre Beziehungsleben, kreatives Leben und so weiter. Und ich denke, hä? Was soll das heißen? Das lohnt sich gar nicht. Ist dir das aufgefallen? Bist du da drüber auch gestolpert?
Ich bin da auch drüber gestolpert und habe darüber auch nachgedacht. Und da, ich fand, da klang einfach durch dieses, das ist so schlimm, der will das einfach nie wieder erleben. Also selbst wenn einfach so viele Jahre Ruhe dazwischen sind, diese Albtraumhaftigkeit und diese Scham danach irgendwie sich vor seinen Liebsten rechtfertigen. Und ich glaube, es ist
wieder alles kaputt, ja.
Es ist alles, und vor allem, wenn man sich dann jahrelang, 15 Jahre lang was aufbaut, 15 Jahre lang irgendwie Normalität hat und dann ist es, also das liest sich ja so, als würde sich das anfühlen, als würde man wirklich wieder auf Null landen. Nachdem man ja eigentlich ja schon irgendwie sich, ja, schon was aufgebaut hat und eine Stabilität eigentlich vorgekaukelt hat.
Ja, also ich denke halt nur, egal was man sich aufbaut, ob das jetzt 50, 20, 30 oder 5 Jahre hält, du stirbst eh. Also es endet eh damit, dass du das alles verlierst und es endet auch damit, dass du vorher wahrscheinlich auch noch krank bist, deine Partnerin stirbt, dein Partner stirbt, wird vielleicht vorher pflegebedürftig. Also die ganzen Zukunftsaussichten für uns alle sind jetzt generell nicht so geil. Natürlich ist so eine krasse Manie ganz bestimmt noch mal was anderes. Ich habe sowas nicht erlebt, ich kann da überhaupt nicht drüber urteilen. In dem Buch wird schon deutlich, was für eine schreckliche Krankheit das sein muss und wie wie schlimm vor allen Dingen dann das danach ist, wenn man merkt, wie man sich und andere so stark beschädigt hat und die Kontrolle so verloren hat und es einem auch, glaube ich, so peinlich ist, wie künstlich aufgebläht das Ego da war ja, das Geld ist weg, man fällt von ganz hoch oben nach ganz tief unten vom Herrscher der Welt, der irgendwie messiashafte Eigenschaften hat, zu irgendeinem Semi-Obdachlosen, der nur noch mit viel Glück vielleicht einen Freund hat, der sagt, naja, komm, schwamm drüber, ich war ja nur am Rande dabei, aber alle anderen sagen, du, auch wenn ich Verständnis für die Krankheit habe, du bist mir so auf die Nerven gegangen, du bist mir so zu nahe gekommen, du hast mich so verletzt und du hast auch hier übrigens mein Haus versucht abzufackeln. Mein Vertrauen ist unheilbar kaputt. Das wird jetzt nichts mehr. Also das ist einfach schon sehr, sehr schlimm und trotzdem denke ich, ja, also 15 Jahre ohne so eine Krankheit könnten doch auch ein echt ein wahnsinniges Geschenk sein. Und wenn jemand dann denkt, ich lerne dabei noch mal was über mich und vielleicht ändert sich auch über mein Verständnis der Krankheit noch was, oder ich schreibe noch mal ein tolles Buch oder so, oder ich sehe noch mal einen Sonnenuntergang, der mich richtig berührt. Ich weiß nicht. Das sind vielleicht meine undepressiven Gedanken, die dann da reinschießen, ne?
Ja, und ich glaube, dann ist ja dieses der Gegengedanke oder die Gegenfrage, wozu? Also, wozu,
Aber
wenn ich.
die kann man sich immer
Man kann
stellen.
sich immer stellen, deswegen sage ich die jetzt auch einfach so nervig, weil ich glaube, also so, oder das ist das, was ich jetzt durch das Buch nochmal irgendwie verinnerlicht oder gelernt habe, dass wozu die nervigste Frage der Welt ist und die.
Das verstehen ja auch irgendwann Kinder, ne? Die sagen dann irgendwann, warum? Warum? Warum?
Selbst
Warum?
das, wenn sie noch nicht depressiv sind.
Die wissen halt, dass es da irgendwann, dass man da als Erwachsener an seine Grenzen kommt, weil man wirklich irgendwann nicht mehr weiß, warum. Und das ist natürlich spannend. Man steht auf einem nicht mehr begründbaren Grund. Das ist in der Logik so. Das ist mit der Lebenslust so. Das ist mit der gut gekühlten Cola Zero so.
Die hat immer eine Berechtigung.
Wie
Was
haben
ich
dir
halt
die Simulationen gefallen? Wie hat dir sozusagen der Science-Fiction-Teil gefallen an dem Ganzen?
Sehr gut aus mehreren Gründen. Zum einen, und das wollte ich auch gerade anführen, wenn er von seinen manischen, also wenn der Erzähler von seinen manischen Phasen spricht, er erzählt ja nicht richtig darüber, dann taucht da ganz oft das Wort Aufwachen auf. Also, dass er von diesen, dass es sich anfühlt danach, als würde er von dieser Manie aufwachen und dann beginnt eigentlich die Depression, weil sich wahnsinnig schämt oder weil sich denkt, oh Gott, was habe ich denn da gemacht und das Loch ist groß. Und das fand ich dann so interessant, weil es für mich ein bisschen so klang, als wären es wie so albtraumhafte Episoden. Und dann ist ja dieses Haus zur Sonne wie so ein Gegenentwurf von, hier gehst du hin und du hast nur die Träume, die du haben möchtest. Also, so, du hast, fernab, du kannst fernab von Albträumen sein, du kannst dir alles vorstellen. Das Traurige ist natürlich dann, und darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht, so dieses, ja, was ist, wenn man eigentlich nicht weiß, was man möchte? Ich habe dann auch überlegt, was ich mir träumen, also wünschen würde. Und mir ist ehrlicherweise auch nicht so viel also eingefallen, weil ich auch dachte, ich finde es, glaube ich, alles nur deprimierend, wenn man
Ja,
nur in
ja.
einer Simulation feststeckt, die so weit weg vom eigenen Leben ist, dass man eigentlich nur merkt, was für ein winziger Wurm ist. Ich musste beim Buch immer wieder an einen Traum denken, den ich mal hatte. Der war für mich der schönste Traum, den ich je hatte. Den werde ich jetzt teilen. Ich habe mal geträumt, dass ich in so einem Schlauchboot liege in einem Fluss und die Szenerie war wahnsinnig schön und es waren so Berge und die Sonne schien und ich lag da einfach so in diesem Schlauchboot, das ich nicht selber kontrollieren konnte und ich wusste aber, alles geht gut und dann habe ich mich einfach so floaten lassen.
Schön.
Das war ein wunderschöner Traum und ich dachte, wenn ich in diesem Haus zur Sonne wäre, würde ich wahrscheinlich genau diesen Traum einfach jeden Tag haben wollen. Dieses Gefühl von, ich gebe die Kontrolle ab und es kann mir nichts passieren.
Ja. Ja, ich habe mich auch gefragt, was ich mir da so zusammen fantasieren würde. Ich behalte es für mich. Kommt aber im Prinzip auch schon ein bisschen vor in dem Buch. Jetzt habe ich den Faden verloren wegen dieser Träume. Ach so, ich wollte sagen, einmal ist er auch ein Tier in dem in diesen Simulationen. Das kann man natürlich dann nicht aus der Sicht des Tieres beschreiben, weil das Tier ja anders wahrnimmt, aber das fand ich auch ganz interessant. Auch eine gute Idee. So ein anderes Bewusstsein auszuprobieren. Das könnte eigentlich auch eine Heilung sein, ne? Weil Depressionen eine bestimmte Art zu denken sind, zu der viele Säugetiere vielleicht in der Form nicht in der Lage sind, wobei ein Tier auch niedergeschlagen, auch chronisch niedergeschlagen sein kann, so wenn man das so beobachtet. Aber die Zukunftsfähigkeit, dieses in Zukunft wird alles schlecht sein, ich glaube, das haben Hunde oder Schimpansen oder so nicht, weil das eigentlich Augenblicksgeschöpfe sind. Aber schwierig, aber das sind spannende Fragen. Ich wollte noch sagen, dass ich das Personal ziemlich lustig finde, auch wie die reden. Da finde ich die Dialoge auch wirklich gut. Und ich wollte mal einen vorlesen, den habe ich hier mir als der Radowitz-Dialog aufgeschrieben. Radowitz ist der Klinikleiter da.
Der sich sehr über den Erzähler freut. Also der sagt dann auch, wir haben quasi schon auf jemanden wie Sie gewartet, damit wir Ihre Fantasien nutzen können und so.
Ja.
Mit der Kapitalismus von bipolaren AutorInnen ausgenutzt.
Seite 255, ich lese da mal ein bisschen rein. Nach dem Aufwachen schien alles wieder seinen gewohnten Gang zu gehen. Als wäre nichts geschehen, waren alle zurück, die Schwestern, die Pfleger, die Ärzte, die Mitklienten. Als ich fragte, was denn los gewesen sei, wusste keiner, wovon ich sprach. Das ist doch ständig so, lautete die Standardantwort. Und ich war jedenfalls da. Man hätte vielmehr mich schon länger nicht mehr gesehen, wo ich denn gewesen sei. Ich war hier, sagte ich zu Radowitz, und ihr Büro war verschlossen. Das mag für eine Stunde so gewesen sein, sagte er. Ansonsten war ich die ganze Zeit da. Von welchem Tag reden Sie denn? Von gestern. Tatsächlich war ich mir nicht sicher. Kann nicht sein. Anyway, jetzt sitzen wir ja hier und wir müssen konkreter werden. Es ist so, dass es immer auch eine Phase des Zögers, dass es immer auch eine Phase des Zögerns und der Non-Compliance gibt, bevor der Klient in den Abschluss der Behandlung einwilligt. Sie sind da, weiß Gott, nicht der Erste, im Gegenteil. Das ist wirklich die Regel. Okay, aber das bringt mir nichts. Wollen wir uns einmal erinnern, was Sie bei der Anamnese und dem Fortgang der Behandlung so gesagt haben? Wozu? Um uns nochmal klar vor Augen zu führen, was sie eigentlich hierher gebracht hat. Sie sind nicht nur depressiv, nein, sie lehnen ihr Leben auch auf rationaler Ebene ab. Und zwar komplett. Sie verachten sich selbst. Sie haben eine psychische Krankheit, die nicht zu kurieren ist. Und diese hat ihr Leben ein weiteres Mal ruiniert. Sie sind polizeibekannt, mussten ihre Wohnung aufgeben, sind verschuldet, ihr Ruf ist zerstört. Und das ist in ihrem Berufsfeld fatal. Sie haben keine Freunde mehr und keine echte Beziehung. Aber Ella, ist das eine echte Beziehung? Ist das nicht auch nur eine Bedarfsbeziehung, wie so oft bei Ihnen? Wie bitte? Wieso schreiben Sie ihr denn nicht? Naja, also das mal so als Beispiel für einen sehr schwarzen Humor, der auch, wie du schon gesagt hast, in dem Buch vorkommt und für diese für in meinen Augen geil dargestellten Klinik. Leiter, das Klinikpersonal.
Ja.
Möchtest du
Ja,
auch noch was? Entschuldigung, nee, bitte, was wolltest du sagen?
ich fand also auch gerade, dass ich einmal durch die Träume, aber auch eben durch diese seltsame Konstellation dieser Haus zur Sonne, also alles, was da drin auch passiert, so eine wahnsinnig starke erzählerische Kraft von Thomas Melle zeigt, eben weil man sich denkt, naja, das zumindest muss ja ausgedacht sein. Also so, beziehungsweise da merkt man einfach auch, was für eine erzählerische Freude auch er hat. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, das schreibt er auch gerne oder das muss auch wahnsinnig viel Spaß machen, sich diese Träume auszudenken. Und das hat mir so ein bisschen so einen Trostmoment gegeben, dass ich dachte, ein Erzähler, der so am Ende ist, hat immer noch so eine große Freude daran oder so, zumindest scheint es zu mir als Leserin rüber, dass so ein freudvolles Erzählen dann doch da ist bei genau solchen Passagen.
Mit Erzähler meinst du jetzt den realen Autor Thomas
Ja,
Melle,
genau. Ja.
bei dem du ja nicht weißt, wie sehr am Ende der ist,
Nee,
als er das
genau.
Buch geschrieben hat. Ja.
Ja.
Aber das ist natürlich auf jeden Fall ein Aspekt, So ein Buch, egal wie schrecklich dann der Inhalt ist, ist immer auch ein Zeichen der Hoffnung. Weil warum sollte jemand aufstehen und jeden Tag an so einem Buch schreiben, wenn eh alles keinen Sinn hat? Ne? Also ich glaube, jede Seite von dem Buch ist dann ein Gegenbeweis zu dem, was da auch drin steht oder da drin verhandelt wird. Ne? Das, ja. Gleichzeitig nehme ich das schon auch sehr ernst, das Gefühl, dass es auch rational keinen Sinn mehr macht zu leben, wenn schon so viel zerstört worden ist und die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder passiert, relativ groß ist. So. Eine Frage. Werden ja manchmal so Triggerwarnungen in Büchern oder so Sachen, dass da bestimmte verletzende Begriffe vorkommen können, in
Kommt drauf
Erwägung
an.
gezogen oder diskutiert. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Würdest du sagen, wenn eine Triggerwarnung, dann doch bitte bei so einem Buch?
Ich finde es ja wahnsinnig. Also wir hatten ja schon mit Till Reeter ja auch das Thema zu Triggerwarnungen. Und ich habe da einfach
Ah ja.
keine endgültige Meinung dazu. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich könnte, wenn man bei Themen wie Suizid normalerweise eine Triggerwarnung macht, dann hätte das Buch das auf jeden Fall auch gebraucht, weil ja diese klare Auseinandersetzung mit dem Tod schon oder mit dem eigenen Tod, ja. Das ist ja, naja, es ist schon so, dass ich mir auch dachte,
Könnte man in Erwägung ziehen, ne?
könnte man in Erwägung
So ein
ziehen.
sympathischer Kerl. Und wenn der das vorhat, also ja, ich rechne mal gerade durch.
Auch
Ne?
die
Also,
Art und Weise, wie man sich tötet, also kommen ja auch
ja.
so ein bisschen immer wieder, ist wie so eine Anleitung.
Ich will jetzt nicht sagen, dass das Buch
Nee.
eine Empfehlung für Suizid
Ja.
ist, aber jemand, der eh schon mit Suizidgedanken zu tun hat, könnte bei dem Buch ganz schön befeuert werden.
Das stimmt, das stimmt.
Gibt es noch eine Stelle, die du vorlesen möchtest,
Ja,
vielleicht?
ich möchte auch eine Stelle vorlesen. Auch um einmal so einen Traum und das Aufwachen vorzulesen. Ein bisschen eine längere Stelle, aber viel Spaß. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wir heiraten. Und wie wir heiraten. Die Familien kommen zusammen. Echte, schöne, fast schon stilische Familien. Vor allem die Familie von Amy setzt in Sachen Stil neue Maßstäbe. Sekt und Reis stehen bereit, Champagner und Langusten, Weihwasser und Orchideen. Wieso Weihwasser? Wieso nicht? Es darf auch einmal heilig sein. Alles wartet, wartet auf uns. Aber noch darf keiner uns sehen, am allerwenigsten wir einander. Und wir nehmen diese Vorgaben sehr ernst. Aber gleich in ein paar Minuten, wenn wir uns sehen dürfen, dann werden uns die Augen übergehen beim Anblick des anderen als Anfang eines neuen Lebens, eines gemeinsamen Daseins für immer. Wie sehr ich die Augen meiner Braut liebe. So groß, tief und innig, dass ich überhaupt eines Tages meine Braut zu Amy sagen könnte. Es war mir im Traum nicht eingefallen. Es ist ein Traum. Die Erwartung liegt elektrisch in der Luft, sie knistert und man merkt, wie fröhlich alle sind und wie sehr sie unser Glück gönnen, selbst davon berührt sind. Sie betreiben leichte Konversation, zerstreuen die freudige Angespanntheit so gut es geht, aber all ihre Gespräche und Worte sind vom kommenden Ereignis aufgeladen. Amy sieht gewiss fabelhaft aus, denke ich, liebreizend, wunderschön oder welche Wörter da es noch geben mag, solch ein Wunder zu beschreiben. Ich hätte gedacht, es wäre stressiger, die Zusammenkunft der so verschiedenen Familien zu organisieren und zu moderieren, aber es fügt sich alles wie von selbst. Sie fügen sich ineinander, sind jetzt schon wie eine einzige Familie. Das spürt man. Dort steht sie. Wie von selbst gehen wir aufeinander zu, wie fremd bewegt in einem Zauber. Aber es ist nur unser Wille, der uns hier zusammenführt. Unser Ja, ich will, unser Ja, wir wollen, welches wir gleich hier mit dem Segen der anderen und vor ihnen allen aussprechen werden. Wir stehen voneinander, die Blicke vereinen sich, wir fassen uns bei den Händen und gehen langsam an der Hochzeitsgesellschaft vorbei. Die Gesichter sind uns zugewandt und leuchten auf. Vor dem Altar wartet der Pfarrer. Es ist ein echter Pfarrer, wie es das traditionelle Protokoll vorschreibt. Obwohl wir beide nicht an Gott glauben, wollen wir den atmosphärischen Bombast, den ein solcher von oben erleuchteter Charismatiker atmet und ausstrahlt. Er empfängt uns mit einer großen Freundlichkeit und Präsenz, sieht uns genauestens an, so als ob wir unseren Bindungswillen tatsächlich noch einmal prüfen müsste. Wir scheinen passieren zu dürfen, ohne Probleme. Mache einen kurzen Sprung. Korken knallen, Musik spielt auf, Rufe erschallen, es wird geschlemmt und getrunken, gelacht und getanzt. Im Rhythmus, im Tanz lösen wir uns auf und finden wieder zueinander. Wir schießen auseinander nach oben, so fühlt es sich an, und sinken gemeinsam zu Boden. Ist es wirklich ein Feuerwerk, das da explodiert, oder sind das wir, unsere Seelen, meine Seele? Und die gibt es, so weiß ich jetzt. Jahrzehntelang war es mir nicht klar. Ich bekämpfe sie sogar, wollte sie nicht wahrhaben. Meine Seele fährt hoch in die Luft und mischt sich erst mit den Seelen der anderen. Eine Windhose tanzt, dann mischt sie sich, und zwar für immer mit der meiner Frau. Wir wirbeln herum im Saus, im Glück, und sind von nun an nicht mehr voneinander zu trennen, sind ein Puls. Mehr wollte ich nie, Zeit meines Lebens, und mehr muss es auch nicht mehr geben für mich. Angezogen, aufgewacht, im Sessel sitzen, knallwach. Ich schmecke der Simluzian noch ein wenig nach. Ja, das war schön und erfüllend gewesen, tatsächlich. Nur war es kaum wiederholbar, oder? Wie ich so da saß, das feine Lichterspiel an der Wand meines Zimmers betrachtete und auf mein Abendessen wartete, kam mir der Gedanke, dass vielleicht mehr Sachen in meinem Leben Simulationen gewesen waren, als ich bisher angenommen hatte. Man könnte, dachte ich, fast behaupten, dass ich mir Zeit meines Lebens die meisten Gefühle und Gedanken nur vorgespielt hatte. Und ich frage mich, wie vielen der Menschen da draußen es noch so gehen mochte. Selbst jetzt. Mir kam der Verdacht in den Sinn, ich würde mir nur vorspielen, an dieser Stelle zu sitzen, in diesem Sessel, obwohl es doch ein eindeutiger Fakt war. Aber das Gefühl hatte den Beigeschmack eines als ob. Und dieses als ob wird, taucht es einmal als Verdacht auf, universal.
Ja, toll, tolle Stelle, danke. Das zeigt auch nochmal, wie die existenzielle Krise, in der sich der Ich-Erzähler befindet, auch immer wieder zu philosophischen Erwägungen führt. Und ich denke, dass auch wenn das Buch sperrig ist und ich das in der zweiten Hälfte auch etwas anstrengender zu lesen fand oder es mir nicht mehr ganz so gut gefallen hat, dass es ein wichtiges und gutes Buch ist, das auf eine sehr besondere und persönliche Weise eine ganz allgemeine Frage stellt, nämlich die nach dem Sinn unserer Existenz. Und das ist ja radikale Literatur. Coole Sache. Kann man machen.
Kann man machen.
Ja, kann man machen. Das ist so ein Buch, wo jemand um Leben und Sterben ringt als ganz nett, 3 Sterne, 3 von 5.
Nein, ich möchte nochmal zusammenfassen und sagen, dass ich wirklich sehr beeindruckt vom Buch war. Also ich verstehe, dass das mir andert, aber ich mich hat das schon sehr, sehr beeindruckt, und ich fand das sehr, also fantastisch im Sinne von fantasievoll, aber auch wirklich wahnsinnig toll. Ich habe es gern gelesen.
Cool. Mal gucken, ob du das bei dem Buch, was ich mitgebracht habe, auch noch sagen kannst. Ich habe von Ralf Hammerthaler das Automatische Reich ausgewählt. Und zwar habe ich das ausgewählt, weil mir das von dem kleinen, in Berlin, glaube ich, ansässigen Quintus Verlag vorgeschlagen wurde. Vielleicht haben die irgendwie spitz gekriegt, dass ich mit einem Freund von Ralf Hammerthaler befreundet bin und den Ralf auch kenne persönlich und schon mehrere Bücher von ihm gelesen habe, die mir alle recht gut gefallen haben, wenn ich auch nie so restlos begeistert war, weil ich immer was zu meckern hatte. Und jetzt fand ich es aber spannend. Ich habe das nicht in erster Linie bestellt, weil ich denke, Hammerthaler, den kenne ich doch, sondern weil ich dachte, oh, ein Science-Fiction-Buch aus deutscher Feder, in dem auch noch verschiedene Expertinnen und Experten zu Themen wie künstliche Intelligenz, Androide, Gemeinwohlwirtschaft und Klimawandel zu Wort kommen. Das sind so kleine Einwürfe, die da eingebaut sind, die wiederum auf einer Reihe basieren, die Ralf Hammerthaler im Theater an der Ruhr gegeben hat, wo Leute über Zukunftsfragen gesprochen haben. Da hat er sich immer so eine Expertin, einen Experten eingeladen. Ich habe gerade vergessen, wie diese Reihe hieß. Das finde ich aber auch eines schönen Tages noch heraus. Ich fasse kurz zusammen, indem ich den Klappentext vorlese. Ich mache es mir einfach. Tief im 21. Jahrhundert. Die Erde hat sich weiter erhitzt, Roboter sind in die Gesellschaft integriert und die ersten Menschen landen auf dem Mars. Auf den Trümmern der EU ist ein Gebilde entstanden, das sich Tri-Staat nennt, bestehend aus Frankreich, Deutschland und Polen. Ein autoritärer Staat, der sein Volk durch technologische Errungenschaften an sich zu binden sucht. Während der Tri-Staat ohne Rücksicht auf Verluste den Fortschritt feiert, gründet sich auf seinem Territorium eine ganze Reihe von Kommunen, die ein anderes Lebens- und Wirtschaftsmodell praktizieren, das auf Selbstbeschränkung, Selbstversorgung und Nachhaltigkeit beruht. Der Staat versucht, die rebellischen Kommunen mit Hilfe von Spitzeln zu kontrollieren. Einer von ihnen, Simon Loha, Deckname Lohengrin, verzweifelt zunehmend an seiner Rolle. Da wird er auf die politische Aktivistin Juna angesetzt, seine frühere Geliebte. Ja, ne, die Hauptfigur ist halt dieser Simon Loha, dessen Vater ist ein berühmter Wissenschaftler, der zwar gestorben ist, aber als Datensatz in einem Rechner weiterlebt, mit dem kann man also noch sprechen. Und dieser Spitzel ist der Ich-Erzähler, der so hin und her gerissen ist. Deswegen natürlich eine passende Figur für so ein Buch, wo es um verschiedene Lebensentwürfe in der Zukunft geht, die von heutzutage heraus extrapoliert sind. Wie hat dir das Buch gefallen, Nefelika Buras?
Als du dieses Buch vorgeschlagen hast und ich dann den Klappentext gelesen habe, den du gerade vorgelesen hast, habe ich als erstes gefühlt Kopfschmerzen bekommen und dachte, was
Bitte
zur
nicht.
Hölle?
Ja.
Und man muss sagen, also, ich lese ja in meiner Freizeit nie Science Fiction und eigentlich auch beruflich nie Science Fiction. Ich bin da ja nicht geübt. Deswegen glaube ich, hat jemand wie ich einfach ein bisschen einen schwierigeren Start mit diesem Buch, weil das ja sehr bewusst ja auch mit so Science-Fiction-Klischees auch arbeitet. Ich habe mich ein bisschen durchgequält, was einfach wirklich an dem Setting liegt, was, also so, wenn man nicht weiß, ist der Mensch ein richtiger Mensch oder ein Roboter, dann ist das für mich irgendwie so abstrakt, dass ich da nicht so wirklich Zugang finden kann. Ich hatte Probleme, Zugang zu finden. Ich fand aber, dass diese Verwebung, also ich fand diese Verwebung zwischen Geschichte und immer wieder diese Einwürfe über KI-Entwicklung oder eben Klima in der Zukunft etc., das fand ich wahnsinnig spannend. Also ich glaube, diese Theaterreihe von ihm, die hätte ich mir wahnsinnig gerne angeguckt. Und ich glaube auch, dass es schon so eine Kunst ist, anhand oder mit Hilfe von oder also ausgelöst von so ganz viel ExpertInnenwissen rund um die Zukunft, sich so eine Geschichte auszudenken, die mich auch immer wieder auch gepackt hat. Also gerade wenn Simon dann auch mit seinem Vater, der ja tot ist, über so einen Datensatz dann spricht und der Vater ganz begeistert davon ist, dass er jetzt quasi weiterleben kann und dass er endlich keine Bedürfnisse mehr hat, sondern einfach nur denken, denken, denken kann. Und der Sohn aber einfach nur erschrocken ist und sich denkt, ich möchte das eigentlich nicht, das ist mir unheimlich, dann finde ich das schon sehr lustig. Ich war aber leider oft beim Lesen auch draußen. Und weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich einfach finde, dass es literarische Schwächen hat. Also es ist mir auch manchmal einfach zu, es wird mir zu viel erzählt, ohne dass wirklich was erzählt wird, hatte ich manchmal den Anschein. Ja, und ich, also es fällt mir schwer, mich für so ein Setting zu interessieren per se.
Ja, da bist du vermutlich nicht alleine, denn ich habe mal von einem Lektor gehört, dass Science Fiction ein besonders schlecht verkaufbares Genre ist. Also umso mutiger, so 440 Seiten da zu schreiben. Also Science Fiction ist auch nicht nur schwer an die Leserschaft zu bringen, es ist auch ein sehr anstrengendes Genre, weil man beim Worldbuilding einfach so viel wissen muss. Du kannst nicht einfach das hier in Hamburg 2025 spielen lassen und musst einmal auf die Straße gehen und du kennst dich schon aus, sondern du musst alles irgendwie bedenken. Wie ist die Ökonomie? Wie ist das politische System? Was hat Religion noch für eine Rolle? Was essen die Leute? Was für Musik hören die? Auf welchen Geräten hören die Musik? Ne? Wie hat die Technik dann die Mentalität beeinflusst? Was für gesellschaftliche Gruppierungen gibt es und so? Was haben die für Klamotten an? Wie unterscheidet sich die Jugend von der älteren Generation? Was sind die Themen im Feuilleton? Gibt es überhaupt noch Feuilleton? Und so weiter und so fort. Das ist also wahnsinnig mühsam, glaube ich, sowas aufzubauen. Davor habe ich schon Respekt und ich denke, das ist jetzt eher eine verkopfte Herangehensweise, dass Blicke in die Zukunft momentan einfach sehr wichtig sind, auch auf literarischem Gebiet. Und am besten wären in meiner Sichtweise utopische Perspektiven. Also sich vorzustellen, wie wir besser zusammenleben. Ja. Dystopien haben wir sehr viele. Du machst irgendwie einen Streamingdienst an, da hast du wieder drei Erzählungen aus der Zukunft, die eigentlich nur wieder zeigen, der Mensch ist schlecht, die Technik ist böse, alles ist gefährlich, die Umwelt geht kaputt, die Reichen unterdrücken uns dann noch mehr und so weiter und so fort. Wo ich dann sagen würde, danke, weiß ich, kenne ich. Ich hatte mal vor, eine Utopie zu schreiben. Ich habe ein Jahr am Worldbuilding gefeilt, habe sehr viel gelesen, auch teilweise die gleichen Quellen genutzt wie Ralf Hammerthaler für seine Reihe Zeit für Zukunft, so hieß sie nämlich am Theater an der Ruhr. Also zum Beispiel Nico Pech, der über Postwachstumsökonomie geforscht hat oder auch über so Meeresforscherinnen wie Antje Bözius und so. Und ich habe mich da wahnsinnig drin verloren in diesem... Die positivere Zukunft, wie kann uns zum Beispiel künstliche Intelligenz dabei helfen, politisch bessere Entscheidungen zu treffen? Wie können wir so bestimmte Dinge einfach outsourcen? Wie können wir auch die Ökonomie sozusagen durch Software steuern lassen, sodass etwas möglich ist, was man früher nicht gedacht hätte, nämlich Planwirtschaft. Planwirtschaft ist vielleicht vor allen Dingen am menschlichen Faktor gescheitert, dass man immer gesagt hat, nee, das funktioniert nicht. Aber mit KI und mit KI-Unterstützung könnte man vielleicht auch gerade eine bedarfsorientierte Wirtschaft nach vorne bringen, wo nicht so viel produziert wird, dass wie sozusagen die Produzenten brauchen, um Geld zu verdienen und die müssen es dann dem Letzten noch ins Maul schieben, damit das System funktioniert, sondern ja, was brauchen die Leute eigentlich? Und das wird dann entsprechend produziert. Also um ein Beispiel von ganz vielen zu nennen. Und dann habe ich angefangen, nach einem Jahr Recherche das Buch zu schreiben, hatte so meine Figuren mir überlegt. Und dann zeigte sich beim Schreiben schon etwas, was ich beim Entwerfen der Figuren schon geahnt und befürchtet habe. Die Figurenpsychologie gelingt mir gar nicht, weil ich mir Menschen in 70 Jahren in der Zukunft in einer Utopie auch noch dazu, wo sich wahnsinnig viel verändert hat mentalitätsmäßig und die in sehr anderen Zusammenhängen leben, schwerer vorstellen kann als Keltenstämme, die vor 2000 Jahren irgendwie über die Heide gelaufen sind. Und die waren mir dann irgendwie sonderbar fremd und flach. Ja. Und ich habe das dann nach drei Kapiteln zu den Akten gelegt, zumal mir dann eben mein damaliger Lektor noch sagte, oh, Anselm, Science Fiction ist aber auch echt, also das kriegen wir gar nicht mehr unter. Das hat mir dann den Rest gegeben. So. Beim Hammerthaler ist das ein bisschen anders. Ich finde, die Figuren sind noch relativ nah an Menschen der heutigen Zeit. Die sind eigentlich nicht anders. Und es ist auch keine Utopie, es ist eher die heutige Zeit ein bisschen zugespitzt und verschärft nochmal. Ich habe das Buch ganz gern gelesen. Ich fand die Einwürfe eigentlich immer interessant. Ich fand es gut gelungen, wie so dieses Hochrechnen der Gegenwart dann doch in eine spannende Geschichte überführt wird. Also es gibt sowas wie Human Interest, es gibt Dramaturgie, es gibt diese Spionagespannung, es gibt, nachher wird es richtig aufwühlend, kann man sagen. Auch das könnte man vielleicht verfilmen. Das hat mir gut gefallen. Ich habe nur so paar Probleme, die sind so, die machen das Buch für mich nicht richtig schlecht, aber die verhindern, dass ich es richtig gut finde. Sagen wir es mal eher so. Ich hätte gerne mehr über die Welt erfahren. Mhm. Also wenn schon Science Fiction, dann bitte noch mehr über die politischen Systeme, über Geld und Ökonomie, über wie die Leute da leben, wie sich so ein Normalo da fühlt. Ja. Da fand ich es dann manchmal etwas blass und stattdessen wird ziemlich viel Zeit für sehr lange Dialoge, die, wie du eben gesagt hast, nicht so richtig zu was führen, sondern so übererklärend sind. Dann erklärt einer was, dann wiederholt es der andere nochmal, dann ja, werden so Sachen gefragt. Oder dann gibt es diese Duellsituationen, zwei Menschen sind in die gleiche Frau verliebt. Ich glaube, eine Frau und ein Mann sind in eine Frau verliebt und die entscheidet sich nicht für einen von beiden, aber die beiden halten die Situation nicht mehr aus und verabreden sich dann immer wieder zu so Duellen. Und das ist so ein bisschen skurril, hat für die Handlung keine Relevanz und auch nicht für die Science-Fiction-Sache, nimmt aber Raum ein. Und davon gibt es so ein paar Sachen, wo ich denke, pff, ja. Ich hätte das vielleicht anders gewichtet.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass da einfach sehr viel, also diese Gleichzeitigkeit der Dinge macht das gerade für Leser, die zum Beispiel jetzt nicht Science Fiction geübt sind, ein bisschen schwer. Also alleine auch. Ich bin nicht Science Fiction geübt und dann strengen mich auch noch Agentensachen an.
Ah,
Weißt
okay,
du?
ja.
Das auch noch on top, weil das für mich beides zwei künstliche Umfelder sind,
Im
die.
Gegensatz zu so einem Haus zur Sonne, wo du eigentlich jeden Tag aus- und
Naja, nee, aber
eingehst.
dann gibt es ja erstmal so einen Erzähler,
Ja.
und das wird ja aufgebaut, und ich sehe ja die Welt aus seiner Sicht und denke so, ja, okay, das ist halt ein Mensch, wie wir auch sein
Ja.
könnten, mit einer normalen irgendwie
Ist
Karriere,
das
die ich
dann bei dir auch so? Du fandst ja Christian Krachts eher mit dieser Fantasy-Geschichte gar nicht schlecht, ne?
ja.
Und ist das bei dir so, dass man dich immer erstmal aus der Realität abholen muss, weil der Ich-Erzähler oder diese Hauptfigur bei R lebt zwar relativ künstlich auf so einer Orkney-Insel in so einem minimalistischen Haus, aber es ist halt erstmal Realität und Gegenwart. Ist das der Trick, um dich zu
Ich glaube,
kriegen?
ja, ich brauche was Nachvollziehbares, und natürlich so ein Agent. Also gut, am Anfang ist er unglücklich verliebt. Da hatte er mich schon auch, aber selbst das hat mich dann irgendwann auch wieder rausgeworfen. Also ich glaube, ich brauche einfach das Gefühl von, ich folge einem Menschen gerne. Und dafür
Ja.
fand ich die Figur nicht spannend genug.
Ja, das wäre auch mein zweiter Einwand. Dieser Simon, und ich glaube, das ist auch Absicht von Ralf Hammerthaler, ist jetzt auch nicht so der Obersympathieträger. Er ist vielleicht insofern spannend, dass er zerrissen ist, aber er ist als Mensch, als Charakter halt eher so ein Durchschnittstyp, oder?
Ja, und dabei auch noch ein bisschen uncharismatisch, was es auch
Ja,
nicht.
also ist jetzt nicht so ein mitreißender, lebendiger, wie soll man auch sagen, herzlicher, warmer Typ, ne?
Nee, da sind dann so Unsicherheiten. Also ist mir, glaube ich, auch zu viel von so, ja, also Unsicherheiten, keine große Humorfähigkeit, und ein Überdenken von allen Sachen. Und das macht es, dass es für mich dann schwer macht, dranbleiben zu wollen.
Ja, also ich denke auch, die Hauptfigur ist nicht ganz ungefährlich bei dem Roman, wenn man Leser binden will, weil sie schon in einem spannenden Konflikt steckt. Und ich fand die Agentengeschichte jetzt gerade cool. Das hat mir gerade gut gefallen. Aber dieser Simon, da passt schon der Name. Ich kenne drei Simons und die sind alle auch so semi. Oh Gott, jetzt habe ich Simon Deichsel. Jetzt, oh nein, dich meine ich nicht, Simon. Ich meine die anderen Simons, dich nicht, weil du bist ja humorvoll und nicht langweilig.
Somit haben wir alle Simons an diesem Podcast verloren, die uns jemals vielleicht potenziell gehört haben.
Ich weiß auch
Danke,
nicht,
Axel.
ich arbeite auch wieder wirklich für die völlig falsche Richtung hier heute.
Gut zum Punkt, Junge.
Also, der reflektiert ja so über das eine oder andere, aber so richtig tief über das System eigentlich nicht. Und auch, worüber auch gar nicht von ihm reflektiert wird, ist sein Verhältnis zu Frauen, weil da wollte ich dich jetzt mal fragen, Nefeli, ist das schon Sexismus oder ist das einfach nur ein notgeiler Blick, der hier eine Rolle spielt von einem Mann?
Ja,
So,
da lese ich doch mal als Antwort eine Stelle vor, die direkt auf Seite, also 13 im Buch, aber 3 auf Textinhalt. Ein Buch beginnt ja nicht auf Seite 13 quasi. Ohne die Agentur hätte ich sie nie kennengelernt. Ich will nicht sagen, dass ich bei Frauen keinen Erfolg hatte, als ich meine, ehe ich Lohengrin wurde. Ich hatte gute Beziehungen und nicht so ganz so gute. Ich hatte Beziehungen, über die ich, kaum waren sie zerbrochen, schwer hinwegkam. Wenn ich es genau betrachte, dann hatte ich bis ich auf Eva stieß, nur Kommunardinnen an meiner Seite. Mit einer Ausnahme, wenn auch nur wie zu erwarten, von kurzer Dauer. Eva dagegen war der Traum von einer Frau und ich wollte mich diesem Traum gewachsen zeigen. Sie zog bei mir ein. Auf furchterregende Weise war sie perfekt. Ich kann mich an keinen einzigen Streit erinnern. Dass sie mir etwas vorwarf, kam so gut wie nie vor. Und wenn, dann mit einer Stimme, die nicht anders klang als gewöhnlich. Sanft und einschmeichelnd, ganz ohne spitze Töne. Dadurch erreichte sie jedes Mal, was sie wollte. Für mich bestand der Nachteil allenfalls darin, dass ich nicht so perfekt war wie sie, dass ich unnötig aufbrauste, wenn sie wiederholt dieselbe Frage stellte. Hinterher tat es mir leid, dass ich nicht halb so viel auf sie achtete, wie sie auf mich, dass ich nicht auf sie einging, wenn ich meine Ruhe haben wollte. Aber selbst dann zog sie sich ohne ein mürrisches Wort zurück und sobald ich auf sie zukam, lächelte sie, als wäre nichts geschehen. Ihr ausgeglichenes Wesen veränderte meinen Alltag so radikal, dass ich hoffte, ein guter Mensch zu werden. Intellektuell fühlte ich mich, ohne dass sie es mich spüren ließ, überfordert. Denn alles, was sie einmal gelesen hatte, schien sie parat zu haben. Nur meine Fähigkeit, eins mit dem anderen zu verknüpfen, sodass etwas Drittes oder gar Viertes entstand, etwas für sie vollkommenes Neues, überstieg ihre Kapazität, wenigstens zeitweise. Eva war schön. Eine Frau, die jeder länger anblickte als erlaubte. Eine absurd schöne Frau, wie ich dachte, mit ebenmäßigen Zügen in einem länglichen Gesicht, flankiert von kastanienbraunen, nicht zu langen Haaren und grünen, rätselhaft leuchtenden Augen. Über Sex habe ich noch nichts gesagt, denn ich fürchte, fange ich erst damit an, höre ich nicht mehr auf. Ihren Geruch habe ich in der Nase oder besser mein Gedächtnis gaukelt mir vor, dass ich sie immer noch rieche. Wie etliche sanftmütige Frauen ließ sie sich im Bett vollkommen gehen, laut und wild, wie zum Ausgleich für ihre Zurückhaltung im Alltag. Dass sie gleichzeitig einen Hang zum Unterwürfigen hatte, störte mich nicht.
Ja, das ist natürlich, ja, das ist natürlich ziemlich unfair, diese Stelle zu nehmen, weil, also wenn man sie benutzen will, um dem Autor Sexismus zu unterstellen, weil es handelt sich hier um einen Androiden. Eva ja. ist ein Android und die ist extra so programmiert und wir bekommen im Prinzip ein relativ düsteres Bild von Simon gezeichnet, der da sehr oberflächlich und stumpf an seine Partnerwahl herangeht.
Und das fand ich aber tatsächlich gut erzählt, weil ich glaube, wenn es diese Möglichkeit gäbe, dass man sich Menschen oder Partner in quasi einfach programmieren könnte, dass das gar nicht so, dass das nicht, also dass es genauso enden würde und es ist ja im also schier einsam. Also als ich das gelesen habe, habe ich mich aufgeregt und dann im zweiten Lesen dachte ich, oh, das ist aber gut erzählt, weil es erzählt einfach nur die größtmögliche Unlebendigkeit einer Beziehung. Also klar, im ersten Sinne wünsche ich mir auch eine Beziehung ohne Reibung, nur dann ist es halt eine leblose Beziehung, die einen einfach nur einsam sein lässt.
Ja, wo nicht zwei echte Individuen aufeinandertreffen, genau. Ne? Mit ihren Eigenheiten.
Und dann kann man denken, das ist vielleicht sexistisch. Ich werfe das dem Roman aber nicht vor. Ich glaube, der hat eigentlich einen realistischen Blick darauf, wie sich Menschen vielleicht in erster Linie Beziehungen wünschen. Und dann sieht man aber doch auch, dass Simon sich ja dann später ja auch für andere Frauen interessiert, die ja also
aus Fleisch und Blut sind.
Nicht nur aus Fleisch und Blut sind, sondern ja auch wirklich einen eigenen Willen haben oder eine eigene Lebendigkeit haben. Und das finde ich schon nachvollziehbar. Und wenn man ja auch drüber nachdenkt, dass es ja jetzt schon so ist, dass es ja viele Bots irgendwie auch beim Online-Dating gibt oder so, dann ist das ja schon auch angsteinflößend.
Ja, aber bevor wir jetzt über die Bots beim Online-Dating reden, nochmal zurück zu diesem Sexismus-Thema. Ich habe das weniger wegen dieser Eva-Stelle aufgeworfen, denn da sehe ich es wie du. Es ist klar, was damit erzählt werden soll. Ne? Das haben wir ja jetzt skizziert. Es ist nur so, zum einen, wenn das schon auf Seite 3 passiert und mir der Simon dadurch als relativ oberflächliche Type rüberkommt, dann ist es natürlich klar, dass ich mit dem nicht so stark mich identifiziere oder den eher mit so einer Distanz betrachte, weil ich die ganze Welt schon mit Distanz betrachte. Ist das vielleicht ein bisschen viel Distanz oder das macht es einem schwer, emotional eine Verbindung zu dem Buch herzustellen. Das ist dann eine Entscheidung des Autors, dass ich mich da sehr intellektuell an das Ganze ranbegeben muss und meine Hauptfigur auch mit Abstand sehe und den und denke, was ist das für ein Typ? Und wenn der sich später mit realen Frauen einlässt, habe ich das Gefühl, dass der immer noch so halb auf dem Eva-Trip hängen geblieben ist.
Absolut, absolut. Ne?
Also, und da weiß ich nicht, ob der Autor das bewusst macht oder ob da ihm seine eigenen etwas klischeehaften Bilder von Frauen so dazwischen grätschen. Ich empfinde das auch nicht als sexistisch im Sinne von, hier wird gezeigt, dass Frauen dies besser können oder das schlechter können oder dass Frauen, weil sie Frauen sind, so und so sind, sondern es ist eher ein heterosexueller, männlicher Blick, der stark von eigenen Bedürfnissen geprägt ist, der Simon ausmacht. Und diese Bedürftigkeit charakterisiert ihn irgendwie, wird aber auch nicht richtig groß thematisiert. Ist schon wichtig für die Geschichte, weil sonst sozusagen das Ende nicht so in Gang gekommen wäre. Aber macht irgendwie nicht so eine spannende männliche Hauptfigur aus.
Nee, und das meinte ich auch. Ich glaube, wenn ich wenigstens total bei der Hauptfigur wäre und also selbst wenn sie quasi streitbar wäre, aber trotzdem nahbar wäre, dann hätte ich einen viel leichteren Zugang zum Buch. Weil
Ja,
viele Konflikte, die da sind, sind für mich halt dann auch nur so halb interessant, weil Simon für mich halb interessant ist. Weil er mir leider auch als Figur einfach ein bisschen egal ist.
Ja, ich fürchte, das geht mir auch so. Ich finde den nicht bescheuert, der regt mich nicht tierisch auf, aber so ein bisschen egal trifft es. Also ich habe mich schon mal gefragt, ob Juna, die Kommunardin, die er bespitzeln soll und mit der er dann so eine Fake-Beziehung eingeht, obwohl er sie eigentlich wirklich liebt und sie ihn, nicht die spannendere Hauptfigur gewesen wäre, weil die ja eine klare Agenda hat und die kämpft ja ganz klar als politische Aktivistin für eine bessere Zukunft. Ja, vielleicht wäre die dann halt nicht so ein spannender, gebrochener Charakter gewesen wie der Lohengrin. Ne? Aber ja,
aber
es bleibt,
auch die
bleibt fraglich.
Von einer spannenderen Welt. Also ich finde auch diese Sicht von diesem alternativen Universum, wo man ja gegen den Tristaat ankämpft oder wo man ja irgendwie schon fast back to the roots auf eine Art möchte, das finde ich eigentlich ein super spannendes Gebilde.
Ja, du hättest auch gerne mehr über die Kommunen erfahren.
Ja, die Kommunen fand ich eigentlich das Spannendste.
Die bleiben ein bisschen blass, oder?
Die bleiben ein bisschen blass, aber irgendwie konnte ich es mir trotzdem direkt vorstellen und ich hatte da, also ich fand gerade diese Passagen, wenn man dann in diese Kommunen reingeht und sein alles an technischen Sachen da irgendwie weggeben muss, damit man nicht überwacht werden kann. Ich fand, das hatte sofort eine Atmosphäre und ich finde leider, dass es dem Buch oft an Atmosphäre mangelt, aber nicht bei den Kommunen.
Ich fand eigentlich diese Zone Null atmosphärischer. Das hat mir eigentlich am besten gefallen.
Ja, gut, doch. Da, das stimmt. Stimmt.
Hat ja auch gefallen, ja?
Ja, hat mir auch gefallen.
Diese etwas wilderen, anarchischeren Gegenden, also eigentlich Berlin. Ich würde von dir gern noch wissen, wie du so die satirischen Einsprengsel fandest. Also der Tristaat besteht ja aus Frankreich, Deutschland und Polen, die alle irgendwie zusammenhalten, aber gleichzeitig besteht jeder auf seinen eigenen Nationalitäten. Das ist ja so ein bisschen auch eine EU-Parodie. Und auch diese Agenten werden ja auch so ein bisschen albern teilweise dargestellt, oder wie der Vater immer neue Wirtskörper für seinen Datensatz erstellt und dann plötzlich zu dritt bei seinem Sohn auftaucht, also auch als junge Frau, und dafür für Furore sorgt. Wie fandst du diesen satirischen Ansatz des Buches?
Den fand ich gut. Auch, dass quasi Elon Musk ja auch einen Auftritt hat, mehr oder minder. Also ja. Das hat mir gerade so diese Bezüge, die man sich ja eben vorstellen, wo ich mir denke, ach, das ist gar nicht auch so weit hergeholt. Die erzählen auch etwas über die jetzige Zeit auch aus. Die fand ich gut gemacht. Ich glaube auch da, aber auch manchmal, dass es mir dann auch wie zu lang auserzählt war. Also, dass es dich dann schnell der Humor auch wieder abnutzt.
Also das war dir nicht ökonomisch genug. So ein bisschen.
Nee.
Okay. Und wie fandest du den Mittelteil, der plötzlich so eine Art Werkstattbericht wird, wo es dann ein Gespräch des Autors mit dem Komponisten Detlef Glarnert gibt? Er schreibt einen Brief an den bereits toten Science-Fiction-Autor Philip K. Dick. Er listet Science-Fiction-Filme auf. Es ist ein Nachdenken über Science-Fiction. Also das ist dann das sind so 100 Seiten in der Mitte des Buches, wo mal komplett die Handlung auf Eis gelegt wird, um solche Betrachtungen dann zu machen. Wie fandst du das?
Das fand ich super, weil ich da das Gefühl hatte, ich bin jetzt beim Schreibprozess mit dabei. Also ich finde,
Ja,
wie
ja,
sich das
ja.
Buch lesen lässt, ein bisschen als wäre es wie so eine Notiz zu einem Buch, das es nicht gibt.
Ja.
So quasi Ralf Hammerthaler versucht, einen Science-Fiction-Roman zu schreiben und er gibt uns seinen ganzen Aktenordner mit. Also all seine Notizen, seine Gedanken, seine Recherchen. Und aber auch irgendwie das Setting und so eine halbgare Geschichte.
Also so halbgar ist die ja nun nicht, weil die ja wirklich einen klaren Anfang und Ende hat. Die Dramaturgie ist schon gut gebaut, würde ich
Das
sagen.
ist
Die
schon gut gebaut.
Hauptfigur ist halt nicht so super.
Genau, das war jetzt ein bisschen sehr salopp gesagt. Das war
Ja.
jetzt blöd gesagt. Aber ich fand, dass das macht irgendwie die Stärke. Also ich finde es ein sehr formstarkes Buch. Das meinte ich ja anfangs. Und es liegt auch unter anderem daran. Also ich hatte, das war nicht unüberlegt. Das ist schon irgendwie so sehr klar konstruiert. Und ich fand, dass der Mittelteil einer Person wie mir auch irgendwie hilft, das Gesamtkonstrukt besser zu verstehen.
Das freut mich, weil ich fand den Mittelteil auch richtig cool. Ich habe sowas in einem Science-Fiction-Buch noch nicht gelesen.
Nee.
Und sowas würde auch Christian Kracht nicht machen, der immer als so mutig und so verstiegen gilt. Aber das hier finde ich dann da eigentlich mutiger und verstiegener, so plötzlich mittendrin abzubrechen und erstmal so 40 Science-Fiction-Filme aufzulisten, um zu sagen, dass man die geguckt hat, um sich auf das Thema
Ja, aber das meine ich. Also der
einzustellen.
zeigt einem wirklich quasi seine eigenen Aktenordner und ist
Ja,
so, so
ja.
habe ich diesen Roman geschrieben, so habe ich ihn konstruiert. Das ging mir währenddessen dumm.
Ja, aber auch nicht so auf nicht so nabelschaumäßig, so nach dem Motto, ich habe abends 2 Gläser Rotwein getrunken, sondern es geht ja mehr darum, was ist für mich Science Fiction? Warum halte ich das für ein wichtiges Genre? Was haben andere Science Fiction Autoren oder Filmkünstler dazu schon beigetragen? Und wie gehe ich damit in Dialog? Ne? Das sind ja einfach spannende Fragen.
Ja, absolut.
Ja, kein schlechtes Buch, ein sehr ambitioniertes Buch, würde ich sagen, ein Buch mit Potenzial, ein Buch mit Halle als Hauptstadt. Es gab irgendwo, ich glaube, in der Mitteldeutschen Zeitung eine Rezension, die sich total gefreut hat, dass Halle hier die Hauptstadt des Triestaates ist. Das fand ich süß.
Das ist wirklich süß.
Mit einigen lustigen Ideen und auch ich würde sagen, vor allen Dingen zum Thema Überwachung und Klimawandel, ein paar aufwühlenden Sachen. Also das sind die Dinge, die mich am meisten erreicht haben, weil Überwachung und das Klima so die Sachen sind, die man auch heute schon am meisten nachvollziehen kann. Diese Androiden oder Sexroboter oder Marsmissionen oder überhaupt Roboter, das war mir dann ein bisschen gleichgültiger noch, das ist für mich noch weiter weg. Aber ja.
Ich glaube, wenn man gerne Science Fiction liest, dann ist das ein großer Gewinn. Weil ich glaube, dadurch, dass es einerseits mit den Klischees damit spielt, aber dann irgendwie noch ganz viel obendrauf setzt, ist das super spannend.
Was sind denn für dich Science-Fiction-Klischees? Roboter.
Roboter. Naja, nee, dass es so einen bösen Staat gibt,
Ja.
gegen den man irgendwie kämpfen muss.
Matrix-artig, ja.
Ja, genau.
Ja, immer die totalitären Staaten, ne? Oder das Imperium schon bei Star Wars, was ja eher ein Weltraumwestern als echte Science-Fiction ist und so. Ja, aber genau diese Technologie der Überwachung, ne,
Genau.
das ist schon fast ein Klischee, aber hat natürlich auch einen wahren Hintergrund.
Ja, und
Ja.
hat auch absolut eine Daseinsberechtigung. Also Klischee ist ja nicht unbedingt was Schlechtes.
Ja.
Ich ordne es nur einfach ein. Und ich glaube aber, wenn man total Freude hat an genau dieser Literatur, und das ist ja eben gut, dass sie mit ähnlichen Mitteln ja auch spielt, weil das ja genau, also Menschen wollen ja irgendwie das Wiederholte. Aber ich glaube, dass dieser Roman wirklich eine große Bereicherung für Science Fiction sein kann, weil er einem auch nochmal so diesen theoretischen Unterbau auch einfach nochmal zusätzlich offenlegt.
Okay. Aber dann haben wir doch zwei starke Bücher,
Ja.
wovon du den Hammertaler jetzt nicht ganz so stark findest, was ich auch verstehen kann. Ich finde das Haus zur Sonne, ja, schon ein super Buch, aber es ist jetzt nichts, was ich mit Begeisterung empfehle oder was ich noch gleich nochmal lesen wollen würde. Liegt aber auch daran, dass es jetzt auch wirklich schon düster ist, sich so mit Depressionen und Suizidgedanken zu beschäftigen. Aber ich glaube, den Hörerinnen und Hörern ist klar geworden, dass wir hier zwei mehr oder minder begeisterte Empfehlungen aussprechen heute.
Auf jeden Fall. Also ich bin großer Thomas Melle-Fan. Ich fand das Buch großartig. Und wie gesagt, ich glaube, Hammertaler braucht vielleicht andere LeserInnen als mich. Und die soll er aber auch bitte erreichen. Ich finde, das ist ein lesenswertes Buch.
Okay, cool. Hast du noch zum Schluss von der Buchmesse einen Tipp mitgebracht? Etwas, wo du sagst, da geht die Literatur der Zukunft hin oder das könnten wir mal lesen? Oder einfach
Naja.
ein leckeres Gericht neu entdeckt in Frankfurt, jenseits von Grissots?
Ich kann eigentlich nur meinen neuen Buchmessen-Hack erzählen, und zwar
Ja.
sich Stützstrümpfe kaufen, weil man sehr viel steht und läuft.
Ja.
Und ich irgendwann gemerkt habe, dass es anstrengend ist für meine Füße, weil man zieht ja auch natürlich auf der Buchmesse, also ich hatte ja auch sehr viele Termine, weil ich mit dem Mayrisch Verlag da war, und dann hatte ich ja nicht immer die bequemsten Schuhe an, und dann irgendwann war ich Stützstrümpfe kaufen, und das war meine Offenbarung der Messe. Und natürlich Desinfektionsgel die ganze Zeit dabei haben und Handcreme, weil die Hände werden sehr trocken. Ich habe nicht so viel von erschienenen Büchern mitbekommen, sondern eigentlich eher so von Manuskripten oder ausländischen Titeln. Deswegen habe ich jetzt
Ja.
nicht unbedingt ein Buchtipp, aber ich habe ein Buch gekauft auf der Messe, und zwar von Matthes und Seitz, Zerbrochenes Feuer, über Vulkane geht das da. Ich habe ja eine große
Cool.
Vulkanliebe. Ja.
Cool. Zerbrochenes Feuer.
Ja.
Alles klar. Nefeli, es war mir eine Freude, mit dir zu
Mir
sprechen.
auch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bei dann Lachsbranche 58. Ein
Juhu.
Moment.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.